Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich bin natürlich auch in dieser Ausgabe nicht allein. Ich habe bei mir den Patrick vom Bahnhofskino. Hallo.
Hallo Christian, schön hier zu sein. Im virtuellen Raum.
Im Internet drinne.
Im Internet drin.
Wo wir uns so wohlfühlen. Wir beide. Ja. Denn auch du bist ja sehr filmleidenschaftlich unterwegs und verpodcastest das Ganze natürlich auch gerne drüben im Bahnhofskino.
Ja, wir sind beide fast gleich alt. Das ist ja wirklich ein schöner Zufall, muss man sagen. Ich glaube, wir sind 3 Tage voneinander entfernt gelauncht. Damals im Jahre 2012 lag es sehr. So 2 Podcast-Urgesteine haben wieder mal zueinander gefunden. Wieder mal nach langer Zeit, sage ich, weil ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her.
Stimmt.
Das letzte Mal gemeinsam gemacht haben, ein Filmgespräch, wobei wir einen sehr schönen Jahresrückblick kürzlich gemacht haben.
Genau. Ich war neulich bei dir zu Gast im Bahnhofskino und das war ja auch gleichzeitig Cinecouch, die bei dir zu Gast war und wir waren alle zu Gast bei der Cinecouch, weil der Jahresrückblick ist ja in beiden Podcasts erschienen.
Richtig.
Und du hast recht, wir haben 2015, das ist auch schon wieder lange her, haben wir über Steve Jobs gesprochen.
Genau. Damals war ich noch so ein bisschen verbissener, weil mein Format ist ja Bahnhofskino. Entsprechend reden wir über alles jenseits des Mainstreams und abseits aktueller Hypes und eher so über den abseitigen Film, über das Kino aus der zweiten Reihe, sage ich immer ganz gerne. Und damals fragtest du mich, und hier Steve Jobs? Und ich sagte, ich weiß nicht, ob das nicht meiner Street-Cred so ein bisschen schadet. Aber ich lebe noch. Und es war ein sehr schönes Gespräch.
Stimmt. Und ich war auch, ist das noch länger her als wir?
Ja, gefährliche Brandung.
Ja, genau.
Ja.
Und wir hatten die Live-Show hier in Berlin auch gemacht, zu dritt sogar.
Genau. Eigentlich schon ganz schön viel.
Ja.
Man könnte meinen, wir haben, ja, doch.
Stimmt.
Wir sollten demnächst mal zusammenziehen. Das wäre dann praktischer, so, für zukünftige Unternehmung.
Wie sieht's denn aus mit dem Film, den wir hier heute besprechen? Barry Lyndon. Ist das auch für dich ein Film aus der zweiten Reihe?
Im allerweitesten Sinne, vielleicht innerhalb von Kubricks Werk, jetzt muss man sagen, fast alles von Kubrick, ich möchte mal sagen, ab Mitte der 50er ist ja schon, ja, kanonisiert, so im filmakademischen Diskurs, so ganz weit vorne mit dabei, auch eher so ein Pflichtregisseur, Pflichtfilmemacher für alle, die ein bisschen Ahnung von Film haben wollen, von Filmtechnik vor allem, und ja, eigentlich alles sehr populär und sehr bekannt, aber innerhalb seines Werkes, möchte ich behaupten, schwimmt Barry Lyndon, glaube ich, nicht ganz vorne im Popularitätsranking. Also ist kein Crowdpleaser wie 2001 oder The Shining oder Full Metal Jacket oder Dr. Strangelove oder The Killing, die, wie ich finde, glaube ich, alle zu lieben scheinen, zumindest.
Ja. Die so Konsensfilme sind.
Auf jeden Fall. Also ganz, ich glaube, so Hardliner Stephen King Fans sagen schon mal über The Shining, na, so toll ist der nicht. Und der eine oder andere mag sagen, ja, The Killing ist jetzt auch schon 60 Jahre alt. Das funktioniert bei mir nicht mehr, oller Schwarz-Weiß-Film. Aber also das sind gut. Aber solche Menschen lieben auch kein Kino. Für Barry Lyndon muss man schon viel Liebe, glaube ich, zu Kubrick und seine Art des Filmemachens mitbringen, um ihn zu lieben. Aber darüber wird er dann zu sprechen sein.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich noch bei dir entschuldigen muss, weil ich habe sehr naiv diesen Film vorgeschlagen und bin fast vom Stuhl gefallen, als ich den neulich gucken wollte und gemerkt habe, oh Gott, der geht ja 3 Stunden lang. Hilfe. Ja, aber ja.
Och, ich habe ja nichts vor. Außer heute Abend noch The Two Towers gucken. 250 Minuten, glaube ich, in der Extended Edition für meinen eigenen Podcast am morgigen Tag.
Sehr gut. Ja, Barry Lyndon wollen wir besprechen. Bevor wir das tun, holen wir noch einmal tief Luft und ich hole noch einmal tief Luft, denn es gilt wie immer noch einen kleinen Schwenker Richtung Patreon und Steady zu machen, denn ihr könnt diesen Podcast dort unterstützen und ihr bekommt dann unter anderem auch Zugang zu Livestreams. Also während wir das jetzt hier aufzeichnen, könnt ihr auch live zuhören. Das macht unter anderem auch gerade die Anne, die Kostümfrau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir sagen natürlich auch Dankeschön für eine einzige Person, eine besondere Person, die uns hier unterstützt. Und das ist in dieser Ausgabe die Anna Gerke, die neu dazugekommen ist und uns bei Patreon unterstützt. Wenn ihr es auch tun wollt, klickt euch gerne durch. Findet uns bei Patreon und bei Steady. Second Unit ist da auch der Name. Und dann könnt ihr den ein oder anderen Dollar oder Euro hier in den Sparstrumpf stecken und dafür sorgen, dass wir auch so intensiv weiter podcasten können. Wir sind auch so leicht, also das war für mich der Grund, auch diesen Film zu gucken und vorzuschlagen. Wir sind ja so so latent im Oscar-Fieber und auch im Kontext der Oscars-Unit. Wir werden ja die Oscars live ja, verfolgen und streamen und kommentieren. Und Barry Lyndon ist da irgendwie immer wieder aufgetaucht, weil The Favourite ja ein großer Oscar-Favorit tatsächlich ist mit 10 Nominierungen. Und deshalb hatte ich da mal Lust, diesen Film auch zu gucken, von dem ich eigentlich vorher gar nicht so viel gehört hatte. Wie ist es bei dir, Patrick? Sind die Oscars für dich überhaupt ein Thema? Nö, ne?
Nee, überhaupt nicht. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich freue mich wirklich darauf, mit dir über Barry Lyndon und alles rund um Kubrick zu besprechen heute Abend, aber bitte frag mich nicht irgendwas zu den Oscars, weil keine Ahnung, kein Interesse, aber ganz, ganz liebes kein Interesse, muss ich sagen. Also ich werde auch keine kleinen Gehässigkeiten hier loslassen in Richtung der Academy Awards. Jeder mag das gerne gucken, der es möchte, aber nicht ich.
Das ist ja auch immer so eine Hassliebe, also bei mir ja auch. Das ist halt, ich sag's ja auch immer wieder, es geht ja nicht darum, dass die Academy recht hat. Es geht darum, dass man sich daran reiben kann, an den Entscheidungen. Und
ich habe auch The Favourite leider nicht gesehen. Ich habe ein marginales Interesse, wobei ich eben sagen muss, alles, was Yorgos Lanthimos bisher gemacht hat, war nicht so wirklich mein Ding. Mhm. Dogtooth mochte ich ganz gerne, aber alles danach, The Lobster und wie hieß der neueste Film? Killing of the Sacred Deer. Not my cup of tea. Deswegen, ich möchte trotzdem beiden. The Favourite ist lohnenswert. Ich gucke mir auch irgendwann an.
Kann ich unterschreiben, das ist keine allzu steile These, aber ja, ich bin auch nicht der große Lanthimos-Fan, aber naja. Auf jeden Fall Kostümfilm. Kostümfilme sind wieder im Gespräch durch The Favourite und jetzt auch irgendwie noch hier dieser Mary, Queen of Scots. Die ranken sich ja auch um die eine oder andere Trophäe und da dachte ich mir, ich habe großes Interesse entwickelt mittlerweile an Kostümfilmen und war umso erstaunter, dass Kubrick auch einen gemacht hat und eben mit Barry Lyndon so ein, ja, 3-Stunden-Werk, ich weiß nicht, ob man das auch schon als Epos bezeichnen kann, aber er nimmt sich Zeit und er zeigt auch gerne große Bilder. Wie war es denn für dich? Also wie du hast gesagt, du kanntest den Film schon, aber kannst du dich noch an die Erstsichtung erinnern? Wie bist du an diese Wiederholungssichtung jetzt rangegangen? Was war so was waren so deine Erfahrungswerte mit dem Film bisher?
Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ihn nochmal zu sehen, wenn du mich nicht drauf angesprochen hättest. Es war tatsächlich für mich so ein Kubrick-Film, den ich lange Zeit vor mir hergeschoben habe. Ich war relativ, also schon in jungen Jahren Fan, zumindest Fan dessen, was man eben so sehen konnte.
Also Fan von Kubrick im Allgemeinen.
Fan von Kubrick, ja, das was. Also er war einer der ersten Filmemacher, die ich wirklich als solchen wahrnahm, wo ich den Kopf hinter einem Film sah. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Man kann dann oft blickt zurück und stellt fest, ach, ich mochte schon immer Regisseurin oder Regisseur X, aber man hat den oder die nie bewusst wahrgenommen über all die Jahre. Aber Kubrick steht eben immer über seinen Filmen. Er ist da wirklich jemand, der einfach früh als Regisseur eine Marke war. Das war Stanley Kubricks 2001, das war Stanley Kubricks auf The Shining. Das haben die mir ja viele übel genommen, dass es eben nicht Stephen Kings The Shining war, sondern Stanley Kubricks The Shining. Und Barry Lyndon, also ich habe seinen Film immer geliebt, insbesondere Full Metal Jacket und The Shining, weil die am öftesten im Fernsehen liefen, glaube ich, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und Barry Lyndon habe ich am längsten vor mir hergeschoben, einfach weil mich das Sujet und das Subgenre eben dieses Kostümfilms, Historienfilms, Period Piece, sagt man im Englischen, das finde ich eigentlich immer so der schönste Begriff für diese Art von Film. Mhm. Ich nicht so darauf stand, im naiv jugendlichen Alter von, was weiß ich, irgendwas zwischen 14 und 18.
Ja, also Coolness-Punkte kriegst du mit dem Film nicht auf dem Schulhof, da steht schon mal
fest. Nee, wahrscheinlich nicht, genau. Nicht so wie mit, ich habe gestern wieder mal Full Metal Jacket gesehen. Ach, war genau, der hart.
Ja.
Barry Lyndon habe ich dann gesehen, ich glaube, da war ich auch schon in volljährigem Alter, wahrscheinlich auf der DVD-Box, auch, glaube ich, erst nach Kubricks Tod, 99. Ja, und das war meine erste Seherfahrung, die war eine gute. Also ich war durchaus positiv überrascht. Ich habe ihn einmal noch danach gesehen. Weiß nicht mehr, in welchem Kontext, kann im Filmstudium gewesen sein, kann auch nicht. Langes her. Und jetzt mindestens seit 15 Jahren nicht mehr. Und ich war ehrlich gesagt authentisch darauf gespannt, wie gut er mir gefällt, weil ich hatte kein klares Bild mehr von dem Film im Kopf.
Ja, bei mir also war es halt komplett.
Die Schönheit der Bilder war mir noch so präsent, aber ja.
Das ist auch das, was bei mir jetzt am meisten hängen geblieben ist. Also ich habe den Film halt vorher, wie gesagt, überhaupt nicht gesehen und auch irgendwie gar nicht so sehr gekannt und wahrgenommen, weil das, was du gesagt hast, so diese erste Reihe Kubrick, die habe ich dann eher auf dem Schirm, da habe ich auch noch nicht mal alles gesehen. The Shining habe ich noch nicht gesehen. Und umso gespannter war ich und umso überraschter war ich dann auch während der Sichtung, dass der Film auch wirklich also dass er sich auch so viel Zeit nimmt, man merkt schon auch, dass das halt, also dass Kubrick auch wieder der Techniker am Werke ist. So, ich hatte das Gefühl, dass der Film, werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aber dass der auch relativ kühl daherkommt. Also ich habe den jetzt nicht als wahnsinnig warm und emotional oder menschlich irgendwie empfunden, aber halt technisch auch wieder sehr spannend. Und ja, da werden wir auch noch ein bisschen tiefer, glaube ich, reingehen müssen. Bist du noch in der Lage, den Plot, den Inhalt noch mal kurz zusammenzufassen? Als Erinnerung auch für mich.
Das erwischt mich jetzt aber kalt. Ja, es geht um einen jungen Iren. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr spontan. Also bitte, hier, steinigt mich nicht gedanklich, weil ich es hier nicht mal richtig zusammenkriege. Es geht um einen jungen Iren namens Redmond Barry, also der titelgebende Barry Lyndon. Barry Lyndon ist tatsächlich ein Name, den er erst später im Verlauf des Films annimmt, so ungefähr nach 90 Minuten. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Stolperstein für viele. Ein junger Ire, der wann spielt denn der Film? Im 18. Jahrhundert, ich glaube kurz vor Beginn des Siebenjährigen Krieges. Und
zwischen, er ist eben ein, was ist der Siebenjährige Krieg? England, Frankreich, glaube ich?
Ja, richtig. Also da bin ich auch ehrlich gesagt nicht ganz firm.
Was der Film aber, glaube ich, auch gar nicht so sehr, oder? Verortet er uns irgendwie so stark? Ich habe das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Naja, doch, wir haben schon immer diese Texttafeln, die dann sagen, hier und da sind wir, und der Erzähler sagt, dann kommentiert das auch schon, zum Beispiel, dass eben Barry an einem bestimmten Punkt in der Armee von King George landet, und zu Ende des Films regiert dann eben King George der Dritte bereits. Also der Film spielt über einen relativ langen Zeitraum, und so viel man auch hier dem Hauptdarsteller Ryan O'Neill anhaften kann in Sachen angeblich schlechter Performance, darüber wird ja auch zu sprechen sein. Also sie machen zumindest Make-up-seitig schon sehr deutlich klar, dass eben Zeit ins Land zieht, dass der Film über einen relativ langen Zeitraum spielt. So, er beginnt, glaube ich, mit ihm als relativ jungen Mann, wobei ich nicht weiß, ob sein Alter jemals genannt wird. Wir erfahren so ein bisschen was über seine Hintergründe. Er wächst bei der alleinerziehenden Mutter auf. Sein Vater wird schon als Barry noch im Kindesalter ist, bei einem Pistolenduell getötet. Ja, und dann zieht er eigentlich durch die Lande. Und zusammenfassend, also die 180 Minuten Handlung kann man wirklich sehr verkürzt umschreiben mit: Er ist ein Taugenichts und, naja, nicht mal so unbedingt ein Betrüger, aber er ist ein Opportunist, der sich von einer Situation in die nächste reinschlängelt, aus der er den größtmöglichen persönlichen Profit schlagen kann. Und das geschieht eben selten kalkuliert, als vielmehr durch so eine Art, so einen ganz tiefsitzenden Opportunismus, der ihm quasi sagt so, ja, ach so, jetzt habe ich hier eine Gelegenheit, ich mach das mal.
Er ist nicht der Masterplaner dabei, ne?
Also die Erzählerstimme, es gibt ja auch noch so einen Erzähler, der das Ganze ein bisschen kommentiert und berichtet, was Barry da genau macht. Der wertet das auch manchmal so ein bisschen und sagt, ja, Barry war zum Beispiel, als hätte er auf diesen Chevalier, den er da ausspionieren soll, diesen Spieler, der Spion ist für die Österreicher, wie gemutmaßt wird, da gesagt wird, dass er sich quasi ergeben fühlt aus einer tiefen moralischen Überzeugung heraus. Aber das sind eben so die Ausnahmefälle. Meistens ist es so, dass er sich einfach das nimmt, was er kriegen kann, weil er selber nicht wahnsinnig viel kann und eben auch viel einfach durch seinen Charme und durch sein gutes Aussehen und durch seine Art, die er so an sich hat, dieses etwas auch aristokratische, die Möglichkeit hat, eben in der Gesellschaft nicht voranzukommen. Und soll ich bis zum Ende erzählen oder war es das? Reicht das erstmal?
Der
Film steckt ja im Grunde einen ganzen Bogen. Das ist auch das, was man im Film oft ankreidet, in Sachen Dramaturgie und Barry, also Redmond Barry, beziehungsweise Barry Lyndon, wie er dann später heißt, durch Heirat der Contessa Lyndon, der ihren Mann dann glücklicherweise schnell verstirbt und wo dann Barry, also Redmond Barry, eben schnell seine Chance ergreift. Er kommt eben am Ende, landet er ungefähr dort, wo er angefangen hat, nämlich quasi einfach auch als mittelloser Ire zurück in seine Heimat und ja, mit gar nichts in der Hand. Und alle um ihn herum sind weg und all das Vermögen, was er sich da angeheiratet hat, ist auch perdu. Und sein guter Ruf, den er auch nie wirklich hatte, sowieso. Ja, und eigentlich ist nichts passiert, könnte man sagen. Nach 3 Stunden.
Ja.
Aber das, was passiert, ist halt sehr, sehr schön. Also zumindest ästhetisch.
Ja. Ja, der Aufstieg und Fall, wenn man so will, von Barry Lyndon. So. der gesellschaftliche Aufstieg und Fall.
Ja.
Trifft es eigentlich ganz gut, genau. Ja, wie schon erwähnt, ne, Stanley Kubrick hat Regie geführt, hat auch einen Roman, hat das Drehbuch geschrieben, aber basierend auf einem Roman. Über Kubrick wollen wir am Ende auch noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Dann hast du ja auch schon erwähnt, Ryan O'Neill als Barry Lyndon, der nicht so gut wegkam bei den Kritiken, oder?
Nee.
Also ich fand ihn auch ein bisschen dröge so in seinem Spiel, in seiner Rolle, in seiner Art, aber ich bin auch kein großer, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Kubrick-Experte, aber ich habe auch so den Eindruck, dass Kubrick jetzt auch nicht, ist er so sehr der Schauspieler-Director, ist er so der, seine Filme sind ja auch nicht unbedingt die wärmsten Filme und emotionalsten, menschlichsten Geschichten, oder?
Oh, wollen wir da schon gleich einsteigen, weil das ist ja wieder wirklich so ein, also so für mich so ein rotes Tuch in der Diskussion von Kubrick, immer dieses diese Annahme, er sei ein kalter oder sehr kalkulierter Regisseur und kein Schauspielerregisseur. Also ich glaube auch nicht, dass er Schauspieler liebt, das stimmt schon. Also okay, andersrum. Es gibt ganz viele Schauspielerfilme, die immer dafür Lob gepriesen werden, dafür, dass es echte Schauspielerfilme sind. So und so gibt die Performance ihres Lebens. Ach, dieser Film lebt und steht mit Julianne Moore. Und dann frage ich mich oft, ja, aber was hat er mir filmisch zu bieten? Oft stellt sich dann raus, gar nichts. Es ist einfach eine wahnsinnig gute darstellerische Leistung, aber im Grunde, ob ich mir das jetzt so auf der Kinoleinwand angucke oder abends, Sonntagabend im ZDF, ist jetzt nicht so der riesige Unterschied, was die reine Filmästhetik betrifft. Ja, und Kubrick ist das eben nicht, das stimmt. Also er holt selten was aus Schauspielerinnen und Schauspielern raus, was man anderswo nicht vielleicht schon besser gesehen hat. Aber er ist auch kein inkompetenter Hack. Also er macht seine Sache schon gut. Das sieht man ja auch an wirklich herausragenden Leistungen von Menschen wie Jack Nicholson oder Peter Sellers, die, würde ich sagen, beide mit Karriere Bestleistung oder zumindest Topleistung ihrer Karriere gegeben haben in Stanley Kubrick-Filmen. Vincent D'Onofrio und Full Metal Jacket. Also das sind schon so ikonische Schauspielerleistung. Also wer an Full Metal Jacket denkt, der denkt an Sergeant Paula, wie er sich die Flinte in den Kopf steckt und wegpustet. Und das sind schon großartige Darbietungen. Also er hat ja schon was geleistet. Mit Ryan O'Neill hier als Redmond Barry oder Barry Lyndon, die Titelfigur, ist es eben schwierig, weil der hat eben ein betont zurückhaltendes Spiel. Aber ich glaube, das ist weder der Inkompetenz Kubricks noch der von Ryan O'Neill geschuldet, sondern einfach, dass Kubrick diese Idee hatte, dass er eben wirklich dieser, naja, fast grenzwertig autistische Hauptfigur ist. Also autistisch nicht im Sinne von krank, ich möchte jetzt hier kein Shaming irgendwelcher Art und Weise betreiben, aber er ist eben sehr, sehr kalt und zumindest oberflächlich emotionslos. Und gegen Ende bricht es zum Beispiel durch, die Fassade beginnt zu bröckeln und wir sehen so ein bisschen mehr Emotion. Aber eben über weite Strecken des Films nicht. Aber das ist eben ja kalkuliert in diesem Fall. Und die Frage ist eben, wie gut es funktioniert am Ende für die Zuschauer. Ich meine, hat es für dich funktioniert? Oder hast du davor gedacht, oh,
also,
ist das schrecklich?
Das habe ich nicht gedacht. Ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig in den Hauptdarsteller und die Hauptfigur verliebt. Ich glaube, wir sind uns da ähnlich, dass wir, also ich habe auch die größten Werte des Films eher in Inszenierung gesehen, also diese Massenszenen und die Kostüme und auch die Kamera, und da ist ganz, ganz viel mir aufgefallen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist auch ein bisschen, ist halt auch ein schwieriger Film, weil der mich auch echt erschlagen hat. So in der ersten Sichtung 3 Stunden und auch dieses langsame Erzähltempo, und ich musste echt, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich überhaupt erstmal eichen konnte auf diesen Film, bis ich überhaupt erstmal so klar gekommen bin mit dem, was ich da gerade sehe und was ich auch, also was Kubrick auch von mir will. So, weil es ist halt eben nicht, wie du sagst, die wahnsinnig intensiven Full Metal Jacket Momente oder die unfassbar verschroben philosophischen, wofür ich ihn ja liebe, in 2001 Momente, sondern es ist irgendwas anderes. Ich kann auch noch nicht so ganz mit dem Finger drauf zeigen, aber es ist irgendwie, also ich mochte das schon auch. Ich mochte auch dieses extrem ruhige Erzähltempo, aber ich musste mich doch echt erstmal drauf einlassen. Und da war jetzt der Hauptdarsteller nicht unbedingt, der ist mir da jetzt nicht unbedingt aufgefallen, sagen wir es mal so.
Es ist ungewöhnlich, finde ich. Also es ist tatsächlich ungewöhnlich, weil du hast recht, Kubrick hat diesen Ruf, also kalt zu sein, ein Präzisionsmensch, ein großer Techniker, aber kein großer Künstler, noch nicht mal, wer weiß das schon. Also ich weiß es für mich, also ich halte ihn für einen großen Künstler, aber viele sehen eben die Kälte, aber auch die Kälte in den Darstellungen der Schauspieler. In vielen seiner Filme. Ich habe vorhin übrigens zum Beispiel Malcolm McDowell auch als Alex DeLarge in Clockwork Orange rausgelassen. Auch das eine, also eine der großen darstellerischen Leisten der 70er, des US-70er-Jahre-Kinos. Deswegen, also ich finde das höchst fragwürdig zu sagen, Kubrick kann keine Schauspieler führen. Er kann das sehr wohl. Und hier hat er sich eben dazu entschieden, das auch zu tun. Deswegen gab es ja auch zwischen ihm und Ryan O'Neill immer Spannung am Set, weil Kubrick gesagt hat, weniger, weniger. Und Ryan O'Neill sich auch wirklich darüber teils echauffiert hat, dass er nichts darf quasi. Ja, das ist schwer. Also sagen wir mal so, auf dem Papier klingt der Film wirklich relativ aufregend, pompös. Wir sehen unglaublich viele Schlachten, da wird erzählt und dann hier die Schlacht und dort die Schlacht und da sind die Engländer gefallen und da mussten sie sich irgendwie den Deutschen ergeben und dann hier die weltberühmte Schlacht bei Minden und dort fielen die Truppen von so und so und dann geht er ab nach nach Holland, wo eben das holländische Heer, glaube ich, aus Obdachlosen oder Tagedieben rekrutiert wird, um überhaupt eine Armee aufzubauen. Und es geht um Spionage und ach, also auf dem Papier steckt so viel drin und mutmaßlich, ich habe es nicht gelesen, auch in dem Roman von W.M. Thackeray. Aber tatsächlich, was ankommt auf der Leinwand, ist überwiegend Menschen, die herumstehen auf freien Flächen, in geschlossenen Räumen. Alles sehr schön illuminiert, alles schön ausgeleuchtet. Du hast recht, mit unter dem Einsatz hunderter oder tausender Statisten. Also sieht wirklich toll aus, als wäre man direkt ins 18. Jahrhundert gepurzelt irgendwo. Irgendwo in England. Aber ja, das ist trotzdem, also eine Sache, da muss ich dir recht geben. Dem Film wird immer der Vorwurf gemacht, er sei langsam, es passiere nicht viel. Das stimmt. Ich gehe oft in die Defensive und sage, ach Moment, da passiert eigentlich eine ganze Menge. Aber ich war jetzt auch bei Wiedersehen erstaunt darüber, wie statisch sich der Film anfühlt, dafür, dass eigentlich sehr viel passiert.
Ja, und da will ich auch nochmal den Bogen schlagen auf den Hauptdarsteller, wenn du jetzt auch schon gesagt hast, dass Kubrick da die Regieanweisung gegeben hat, immer weniger zu tun und immer weniger zu spielen oder immer kleiner zu werden im Spiel. Das ist halt auch so der Punkt. Also der Film, so irritierend wie er vielleicht ist in der Seherfahrung, so ungewöhnlich und so langsam wie er ist, aber es ist ja auch immer noch Kubrick am Werk und ich unterstelle in all diesen Punkten ja Absicht. Einfach, weil ich da erstmal Kubrick vertraue und sage, also der junge Mann hat jetzt nicht zum ersten Mal irgendwie eine Kamera in die Hand genommen und sich irgendwie hingestellt und einen Film gemacht, sondern all das, was man da sieht in Barry Lyndon, das soll so. Das ist pure Absicht. Das ist genau der Film, den Kubrick haben wollte, machen wollte. Und deshalb sitze ich halt irritierend vom Fernseher, schaue mir zu Hause an und ab Schwierigkeiten zu verstehen, warum er das vielleicht wollte, kann nur vermuten, aber also reibe mich halt an dieser Intention. Ich setze mich ja nicht hin und sage, was ist das denn für ein Scheiß und hat Kubrick nichts Besseres auf die Reihe gekriegt. So, so würde ich den Film halt niemals abtun. Das wäre auch falsch, den Film so abzutun, weil dafür ist Kubrick einfach zu wichtig und zu gut und hat auch in anderen Filmen bewiesen, dass er ja weiß, was er tut. Und deswegen ist die Irritation eben bei mir, dass ich kann es nicht so hundertprozentig auflösen, was lustigerweise bei mir genauso bei The Favourite ist. Ohne jetzt auf den Film zu sehr eingehen zu wollen, aber auch da sehe ich einen Film, der genauso sein soll, wie er ist. Aber ich habe trotzdem Schwierigkeiten zu verstehen, warum der Film ist und was der Film ist und was das auch mit mir macht. Also eine gewisse Ratlosigkeit verbindet dann interessanterweise beide Filme, zumindest für mich.
Also eine Möglichkeit, sich dem Film zu nähern, ist ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht allgemeingültig, aber ich meine, ein paar Kritiker haben auch diesen Faden aufgenommen, sich über den Umweg seines gescheiterten Napoleon-Films Barry Lyndon zu nähern, dass im Grunde Stanley Kubrick mit geringeren Mitteln quasi nochmal an so eine Art, ja, Napoleon-Film, den er eben ein paar Jahre zuvor machen wollte, der dann gescheitert ist, weil Waterloo, Dino De Laurentiis-Film, der ein paar Jahre zuvor rauskam, eben so gefloppt ist und die Produzenten dann gesagt haben, nee, die geben wir keine x Millionen Dollar für noch einen Napoleon-Film. Dass er es eben hiermit nochmal versucht hat und deswegen auch diese Ernsthaftigkeit hier reinbringt und diese Grandiosität, diese Grandezza, die auch seiner Titelfigur hier inne zu liegen scheint, obwohl sie es eigentlich auf dem Papier gar nicht hergibt, weil ja, er ist eigentlich ein Taugenichts. Im Grunde kann er nicht viel und schummelt sich so durchs Leben, aber er wirkt dabei eben unglaublich immer autoritär und in Kontrolle der Situation. Er ist eigentlich immer am längeren Hebel und sei es nur manchmal einfach aufgrund seiner Dummdreistigkeit oder Naivität. Er verhilft den, er rettet den richtigen Leuten das Leben. Er schlägt sich im richtigen Moment auf die Seite des Gegners. Er hintergeht in den richtigen Momenten die Leute, die es eigentlich gut oder manchmal eben auch schlecht mit ihm meinen. Er verliebt sich genau zum richtigen Zeitpunkt in die Frau, die am Ende so sein ihn mit Reichtum versorgen will, nämlich genau in dem Moment ungefähr als naja, gut, man könnte sagen, er ist indirekt für dessen Tod verantwortlich. Ihr Ehemann hat das Zeitliche segnet, aber der hatte eh schon die Gicht, glaube ich, und schwerere körperliche Schäden. Also, es ist eine lächerliche Figur, aber er hat eben diese Großartigkeit, dieses Überlebensgroße, was er vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht aus dem Napoleon Bonaparte-Projekt mitgenommen hat. Er hat gesagt, okay, ich mach das, weil anders kann ich mir auch nicht erklären, dass er, und das ist jetzt mein Gedanke, er diese Figur so inszeniert mit dieser betonten Ernsthaftigkeit, die ja die Romanvorlage von Thackeray offensichtlich nicht hat, der eher ein klassischer Schelmenroman ist mit dem Ich-Erzähler, der immer so kommentiert, ja, und da habe ich wieder dies gemacht und das gemacht und ich habe es nur gut gemeint, und es gibt eben diesen Fall des unzuverlässigen Erzählers. Man merkt eben, also das habe ich mir jetzt angelesen, ich sollte das Buch irgendwann nochmal lesen, ich habe Anglistik studiert, man mag es kaum glauben, aber ich sollte es lesen, ich habe es aber nicht getan, aber nur auszugsweise, da ist tatsächlich immer so diese Erzählstimme, die das Ganze ironisch kommentiert, was er da wieder gemacht hat, aus einem puren Eigennutz heraus, und es ist ein betont amüsanter Roman. Und das ist betont amüsant, ist Kubricks Film überhaupt nicht. Er ist bierernst, und wenn da so mal ein Funken Humor durchbricht, ist er eigentlich nur in den Momenten, in denen sich eben diese sehr sehr autoritäre, sehr entrückte Erzählerstimme kommentiert äußert über das, was Barry da gerade tut, und sich das so ein bisschen mit den fast schon absurd über stilisierten Bildern so auf der Leinwand bricht, wenn er zum Beispiel da einfach steht wortlos vor diesem Chevalier, den er eben ausspionieren soll, und sich dann am Ende dazu entscheidet, sich auf seine Seite zu schlagen. Patrick McGee spielt den ganz toll, tolles Make-up, tolle Perücke, muss ich sagen. Und dann die Erzählstimme so sagt, während Ryan O'Neill steht und keinerlei emotionale Regung zeigt, er sagt die Erzählerstimme so, was ich paraphrasiere, so, also eine unglaubliche Gefühlswelle durchzuckte ihn, und er wusste, er musste einfach dem Chevalier zu dienen zu sein, denn dieser Mann, so wie er da vor ihm saß, verkörperte für Redmond Barry alles, was er sich jemals gewünscht hatte. Und was wir da sehen, ist eben zwei Männer, einer davon in einer fast lächerlichen Verkleidung, die sich wortlos anstarren. Und das ist, darin liegt auch irgendwo ein Reiz, deswegen, ich komme jetzt hier vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ich mag diese These, die du da gerade aufstellst, weil du hast das so schön ausgedrückt, wenn du sagst, der Barry ist halt ein Taugenichts und ein Opportunist, und das wird mir jetzt auch so klar, wo du das so ausformulierst, weil die Inszenierung, die ist ja, da sind wir uns auch einig, die ist sehr groß, die ist sehr opulent. Wir haben 3-Stunden-Film, wir haben diese Kostüme, wir haben ganz, ganz viele Sachen, über die wir noch sprechen werden. Aber im Kern ist auch die Geschichte relativ klein. Und auch die Figur Barry Lyndon, der er ja nachher wird, ist ja auch eher eine Geschichte des Scheiterns und eine Figur des Scheiterns. Und da vielleicht irgendwie auch einen gewissen Widerspruch. Vielleicht wollte Kubrick da auch einen gewissen Widerspruch einfach drin aufstellen. Also das klingt auch bei dir so ein bisschen so raus, dass da unter der Oberfläche vielleicht auch ein paar, ich will nicht sagen Ironie, aber dass ein Widerspruch zwischen Inhalt und Bild vielleicht gewollt war, vielleicht auch bei mir so ankam.
Na, Kubrick hat das ja immer verneint. Er sagt, er wollte den Film betont ernsthaft machen. Und deswegen hat er sich jetzt eben auch für diesen Erzähler, diese Erzählstimme entschieden, ungleich zum Buch, wo eben quasi Barry so seine eigenen Abenteuer, von seinen eigenen Abenteuern berichtet und die Hälfte dazu erschwindelt. Und Kubrick meinte eben, das wird nicht funktionieren, weil natürlich, er meinte Voice-Over, das ist ja auch durchaus eine These, der kann man die kann man bejahen oder kann man zustimmen, dass Voice-Over mit so einer Ich-Erzähler-Stimme selten funktionieren. Wir erinnern uns alle an die Kinofassung von Blade Runner, über die mittlerweile jeder sagt, ja gut, braucht eigentlich kein Mensch Harrison Ford, der da steht und Fast Food isst in der dystopischen Zukunft und sagt, ich esse Fast Food. Oder ich war schlechter Laune. Das funktioniert eben im Film nicht, weil man eben bereits sieht, was auf der Leinwand geschieht und dass eben die quasi dieses Voice-Over noch eine Information transportieren muss, die wir nicht bereits sehen, so dass es eben nicht einfach wirkt, als bekämen wir hier einfach Informationen geliefert, die wir bereits kennen. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich weiß nicht, wo ich den Satz angefangen habe. Aber dieses, ich sehe da eben auch Humor drin. Ich glaube, das war der Punkt. Und Kubrick hat das immer so verneint. Das finde ich hier tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, anders als diesen Humor auch im Film zu suchen oder sich wirklich auf die Suche zu begeben nach den kleinen Emotionen, nach dem kleinen Moment, in dem die Fassade bröckelt, nach diesen, ja, kaputten Momenten. Deswegen ja. Finde ich eigentlich auch den schönsten Abschnitt des Films mit dieser dysfunktionalen Familie am Ende, am Schluss, die ja rein heiratet und dann hier Pullington, also der Sohn seiner
Der Stiefsohn seiner oder was ist er, ne?
Sein Stiefsohn, der Sohn genau von Lady Lyndon, sich da quasi so zum größten Antagonisten, so also zum Erzfeind Barry Lyndon, also Redmond Barrys entwickelt. Das ist für mich eigentlich der schönste Abschnitt des Films, weil da so alles zu zerbröckeln scheint. Bis dahin ist einfach nur so, Barry hasste die Briten und Franzosen gleichermaßen, also ging er nach Holland und ihm fällt eben alles zu, aber da ist wirklich jemand, der sagt, nee, so nicht und das ist wirklich ganz schön und da kommt ehrlich gesagt für mich auch viel Humor raus, auch viel Tragik, aber das ist tatsächlich der Moment, in dem auch der Film so ein bisschen mir das Gefühl gibt, gut, ich musste mir das jetzt erst verdienen. Ich musste mich jetzt durch 2 Stunden teilweise schwer durchstehbare Gefühlskälte quälen, aber jetzt lässt der Film mal so alles raus, was sich da aufgestaut hat. Und selbst das versucht er noch, ja, an der Oberfläche nicht so wirklich ausbrechen zu lassen, aber man merkt, er kann es nicht mehr so halten. Ich finde es fast schade, dass der Film dann mit so einer Texttafel endet, wo es dann heißt so, ja, und so, und er lebt weiter, auch wenn er verarmt ist, weil ich hätte ihm gerne den kompletten Absturz gewünscht.
Ja, und das meine ich halt, da frage ich mich halt, also der Film endet, also diese Figur Barry Lyndon, weil die halt, die fällt. Sie steigt auf, sie steigt lange Zeit auf, wir sehen ihr zu, wie sie aus jeder Situation das Beste irgendwie rausholt und so diese Kurve geht halt langsam, aber stetig nach oben und dann kommt halt dieser Stiefsohn, wie du sagst, der eben da zum Erzfeind wird und der Fall von Barry Lyndon und es ist der soziale Fall, aber also das Ende dieser Figur wird halt so, also ich frage mich halt, oder ich beobachte, dass die Art und Weise, wie er fällt und wie wir das sehen und welche Momente da passieren. Also denk zum Beispiel an dieses Pistolenduell mit dem Stiefsohn, was ja eigentlich auch total lächerlich ist. Also
ich fand das hochspannend sogar.
Ja, schon, klar. Und es spiegelt auch schön diesen Anfang, weil am Anfang war es ja auch so, dass ein Duell dafür gesorgt hat, dass Barry Lyndon fliehen musste. Das war doch irgendwie so dieser Auslöser seiner Reise und
genau, er schießt mutmaßlich diesen Captain Quinn und stellt sich dann aber später raus, er ist gar nicht tot.
Genau, und das war auch ein total gefaktes Duell, weil es ging nur darum, Barry da irgendwie loszuwerden und und das meine ich halt, da zeigt sich dann halt so, Barry Lyndon ist halt alles andere als der gewinnende Protagonist und gerade zum Ende hin, wie du sagst, wo man dann denkt, naja, er hat den Status, er hat diese Familie, er hat das Reichtum, er hat das Anwesen, er ist eigentlich da, wo er sein will, er ist eigentlich angekommen und dann bröckelt das alles, das bröckelt alles weg. Das geht ja schon los mit dieser Prügelszene da mit dem Stiefsohn, der doch da irgendwie dann wieder ankommt, in einem eigenen Anwesen, während da irgendwie die feine Gesellschaft, glaube ich, irgendwelchen Klavierspielereien irgendwie zuhört und er stellt sich dahin und diffamiert seinen eigenen Stiefvater doch komplett und überhaupt so und der rastelt halt völlig aus und die komplette Szenerie, die alle Anwesenden, also das es wird ein, sie kreischen und es ist ein Aufruhr und es ist, also Und das meine ich, also da an solche Momente denke ich und ich finde es so bezeichnend oder ich frage mich auch da so, was das alles soll und wofür das alles steht und warum Kubrick seinen Protagonisten Barry Lyndon, dem er ja so viel Zeit, Film und Aufwand schenkt, eben so zerstört im Grunde genommen in seinem eigenen Film. Und dann geht's eben weiter mit diesem Duell. Wie du sagst, es ist zwar spannend, aber der Kontrahent von Barry Lyndon weint offensichtlich, ist aufgeregt, ist gar nicht in der Lage, dieses Duell auszuführen. Sein erster Schuss geht daneben. Er ist inkompetent, diese Pistole zu benutzen. Und Barry ist derjenige, der absichtlich vorbeischießt, um Mitleid zu zeigen, um Würde zu zeigen und kriegt dann aber trotzdem einen ins Bein geschossen. Also das hatte mich halt so überrascht bei dieser Szene, dass ich dachte, oh, jetzt ist hier auch noch irgendwie die Moralkeule so. Barry Lyndon ist jetzt auch noch der moralische Sieger dieser ganzen Szenerie. Und sein Stiefsohn sagt aber, nö, zeigt ihm den Stinkefinger, metaphorisch, und schießt ihm ins Bein. Was dafür sorgt, dass dieses Bein amputiert werden muss. Was dafür sorgt, dass unser Protagonist humpelnd aus seinem eigenen Film verbannt wird. Weil ich glaube, das Letzte, was wir von ihm sehen, ist irgendwie ein Freeze-Frame, wie er, glaube ich, in die Kutsche einsteigt. Und dann kriegen wir, glaube ich, diese Texttafel, die sagt, irgendwie ist er immer noch über die Runden gekommen, aber arm und niemand hat sich mehr für ihn interessiert. Das finde ich bemerkenswert. Eben, weil der Aufbau lange Zeit was ganz anderes suggeriert. Ich dachte nämlich, dass es wirklich darum geht, aus diesem Opportunisten und diesem gesellschaftlichen Taugenichts und Niemand zu sehen, wie er zu einem Jemand wird. Das passiert zwar auch, aber dann wird ihm der Boden wieder komplett weggezogen. Und ich weiß, also wie gesagt, also so ein Wort wie Ironie ist da auch schon zu stark für, aber ich finde es bemerkenswert. Du nennst es Humor. Ich frage mich, ob das halt so ein Augenzwinkern irgendwie auch von Kubrick ist. So. Weil das müsste er ja alles nicht machen nicht, mit seiner
also
Figur.
Vermutlich kein gewolltes. Also ich glaube, alles in dem Film ist intendiert und erscheint schon so, wie Kubrick das wollte. Ich glaube, die Wirkung aufs Publikum konnte er nicht wirklich ahnen. Tatsächlich, da ich es nicht live miterlebt habe und die kritische Rezeption und die Rezeption des Publikums natürlich an 1975 nicht miterlebt habe, kann ich da nicht aus Erfahrung aus erster Hand berichten. Aber nach all dem, was ich weiß, ist eben der Film sowohl von Kritikerseite als auch von Publikumseite durchwachsen aufgenommen. In den USA war es aufgenommen worden. In den USA war kein großer Erfolg, in Europa etwas besser und die Kritiker waren, naja, zwiegespalten. Man hat natürlich auch Kubrick mittlerweile etwas kritisch beobachtet. Also 2001 hat ihn schon so etabliert als den Filmemacher, den man beobachten muss. Also da war er auch schon älter, da hatte er quasi schon ein richtig großes, grandioses Oeuvre schon im Gepäck. Clockwork Orange, ja, auch großer Aufschrei, Skandalfilm noch und nöcher und man war schon sehr darauf gespannt, also sagen wir mal so, er war schon so, das ist jetzt albern, diese Vergleiche zu ziehen, aber schon so der Christopher Nolan seiner Zeit, möchte ich mal sagen. Nicht was die, einfach die Größenordnung seiner Filme betrifft, also kommerziell, das waren keine kommerziellen Hits in dem Sinne. Mhm. Wir befinden uns hier, glaube ich, ein Jahr vor Der weiße Hai. Keiner rechnete damit, dass Barry Lyndon ähnliche Zahlen hier abräumt. Das war schon ein Kunstfilm, möchte ich behaupten. Aber natürlich schon einer, auf dem extrem viel Aufmerksamkeit lag und bei dem es auch für Kubrick darum ging, sich hier zu beweisen. Also zu beweisen, dass er das eben kann. Mhm. Und er hat sich ja immer wieder bemüht, etwas Neues zu beweisen. Er hat ja kaum zweimal einen Film im selben Genre oder Subgenre gedreht, weil er immer gesagt hat, ich mache was Neues machen. Science Fiction habe ich schon, Komödie habe ich schon, jetzt Kostümfilm, dann Horror, dann Kriegsfilm, dann gegen Ende nochmal, Literaturadaption könnte man behaupten, hat er auch schon mal gemacht, mit Lolita mehr oder weniger, aber ob Eiswald Schatten Lolita, egal, dazu ein andermal vielleicht. Also wollte schon was beweisen und ich glaube, für ihn ist Barry Lyndon genau der Film geworden, den er hat machen wollen. Ich glaube, er hat einfach erst beim Publikum nicht so angekommen. Ich glaube aber, dass wenn man entsprechend getaktet ist und eine gewisse Offenheit auch mitbringt, ihn so sehen kann, wie Kubrick ihn wollte, nämlich auch wirklich so als eine Demontage der Aristokratie, der Mechanismen des klassischen Kostümfilms, auch die Art und Weise, wie wir Kriegsgeschehen aus lang entfernten Tagen zu romantisieren neigen. All diese Dinge, historische Figuren nur noch in diesem Glanze sehen, der komplett unrealistisch ist natürlich, weil das alles Menschen waren mit sehr großen Makeln und großen Fehlern und wir oft zurückblicken und sagen, meine Güte, dieser Kaiser und diese Kaiserin und guck die dort hier an und da an und das ist ja auch nicht das, was ich meine, Barry Lyndon, ich glaube, ein besseres Beispiel für diese Art von dekonstruktivistischem Historienfilm ist wahrscheinlich Amadeus, der Milos Forman-Film, der ein paar Jahre später, finde ich, das ein bisschen besser gemacht hat, einfach mit Mozart und vor allem unterhaltsamer, wenn auch nicht mit besserer Musik, weil die Musik hier ist auch sehr schön, viel Händel, viel Bach. Aber er ist zumindest gefälliger. Also ich kann mir Amadeus immer und immer wieder angucken, während ich glaube, dass man Barry Lyndon wieder 10, 15 Jahre mindestens nicht sehen muss. Es ist natürlich hart. Und Forman bzw. Schaeffer, der das Musical geschrieben hat, Amadeus, hat eben versucht, auch diesen Willen, einfach Mythen zu demontieren, dem mit Humor und mit Spritzigkeit und auch mit spielerischem Umgang mit der Dramaturgie und mit historischen Persönlichkeiten und vor allem viel Musik nahe zu kommen. Und die Musik hat Barry Lyndon auch, aber er hat nichts anderes, was ihn zugänglich macht. Tatsächlich die Musik.
Eine Sache würde ich noch sagen.
Ist der einzige emotionale Anknüpfungspunkt für mich, also tatsächlich.
Okay, ja, emotional Anknüpfungspunkt ist es, glaube ich, auch nicht, aber also was mir am besten gefallen hat bei dem ganzen Film, und da musste ich auch erstmal mit warm werden, aber es ist die Kameraarbeit, es ist die Inszenierung, es ist so das Gesamtbild. Also es fällt ja sehr schnell auf, diese Kamerazooms. Also wir beginnen oft in Einstellungen auf den Gesichtern, oftmals auch auf dem Gesicht von Barry Lyndon, was vielleicht auch ein bisschen leerer manchmal auch aussieht, oft irgendwie auch verloren, wenn er da irgendwie in der Armee marschiert oder in irgendeiner wunderschönen Landschaft unterwegs ist und Gespräche führt. Aber es beginnt oft sehr nah mit Close-ups auf einem Gesicht oder Gesichtern und dann zoomt die Kamera ganz langsam raus und zeigt uns immer mehr der Umgebung, der Kostüme zuerst, dann der Umgebung, dann sehen wir, oh, was für tolle Locations sind das denn, was für tolle Umgebungen, was für tolle Drehorte, besonders halt auch die Innenausstattung und Paläste und also ein prunkvoll ausgestatteter Film ist es ja, oder wenn halt die Kriegsszenen oder die Massenszenen, die zoomen auch oft aus einer Person, aus einem Gesicht heraus und zeigen uns immer mehr, wo wir uns gerade mit dieser Person befinden und enden dann auch manchmal in so Einstellungen, wenn dann irgendwie die feine Gesellschaft unter den Bäumen am Fluss irgendwie sitzt und picknickt oder so. Das hatte ganz oft, also es hat mich oft an ohne jetzt ein großer Kenner der Zeit oder von Kunst zu sein, aber es hatte schon fast von einem Gemälde, also als ob wirklich der Moment so eingefangen wäre in diesem relativ stillen und starren Bild, an diesem Ende dann oft dieser Zoom ankommt, was ich in der Inszenierung total spannend fand und das war für mich der größte Reiz, das zu beobachten, das zu sehen und
ja.
Ich mag deine These, als du gesagt hast, dass uns Kubrick vielleicht auch zeigen will, also dass er da vielleicht irgendwie auch Adel, Monarchie oder Gesellschaft irgendwie kommentiert, weil das unterstreicht das für mich ganz gut, dass wenn wir eben oft bei diesem opportunistischen, betröppelten Barry Lyndon anfangen in dieser Einstellung und der dann in diesen Gemälden verortet wird, dann kommentiert das in meinen Augen auch so diesen, also das lässt mich dann, wenn ich das nächste Mal im Museum bin und Bilder dieser Zeit sehe, aus dieser Zeit, über diese Zeit, lässt mich da vielleicht ein bisschen anders drüber nachdenken, über die Figuren, die da irgendwo klein im Hintergrund abgebildet sein können.
Ja. Du hast recht, ich meine, der Film, das wird jetzt oft noch über Barry Lyndon gesagt, das ist jetzt wahrlich nichts Neues, wenn wir sagen, das sieht aus wie ein Gemälde, aus eben dieser Zeit. Und tatsächlich, ja, das sind alles sehr romantisch gefärbte Gemälde, die er quasi versucht, in filmischer Form einzufangen, mit filmischen Mitteln. Und es sieht schon alles toll aus. Und was Kubrick hier eben schafft, andere Sachen schafft er nicht, er lädt die eben mit einer völlig anderen Bedeutung auf. Das ist eben das, was ich auch mit diesem ganzen Demontage oder die Konstruktivismus-Element meinte. Er gibt uns eigentlich Bilder, die wir bereits kennen aus den Museen der Welt. Da hast du voll, da finde ich, bin ich voll bei dir, wenn du den Bezug da herstellst. Aber er lädt die eben auf mit der anderen Bedeutung. Zum Beispiel diese Truckenbolde. Also er zeigt uns zum Beispiel die Entwicklung der Ehe zwischen, also ungesunde Entwicklung zwischen Barry und der Gräfin Linden, wie er ihr quasi sie quasi schwängert und dann mit dem Kind alleine zu Hause sitzen lässt, während er eigentlich rumhurt und säuft. Und wir haben hier diese fast wie Stillleben anmutenden Gemälde, also Stillleben nicht, weil Obst und Wein abgebildet ist, sondern eben, weil sich keiner bewegt. Momente, in denen wir eben Barry und die Huren oder seine Saufbold-Freunde sehen, wie sie in Stühlen hängen und um Tische und da quasi bewegungslos vom Suff in der Ecke liegen. Und würden wir sowas in einem Museum sehen, ein Bild in einer ähnlichen Anordnung, würden wir sagen, ach, guck mal, das ist ja was ganz Herrliches und so war es damals und da durften jetzt, weiß nicht, da durften irgendwie Männer noch Männer sein und Frauen waren schick angezogen. Und Kubrick enttarnt diese ganze Tristesse, die dahinter steckt. Nämlich, dass das Barry ein Taugenichts ist, der seine Familie vernachlässigt, der auch ein guter Vater sein kann. Das zeigt er dann später im Film. Aber zu diesem Moment im Film wirklich jemand ist, den man im echten, im wahren Leben absolut zum Kotzen finden würde. Also sowas geht gar nicht. Einem zu Recht zu Grabe getragene Männerbild entspricht, was heutzutage keiner mehr sehen will und auch damals schon unmöglich war. Und eben die Frau zu Hause sitzt und leidet und eben nicht die glückliche Mutter ist im straffen Korsett, die ihr Baby stolz dem Gemäldemaler vorzeigt und da 3 Wochen stillsteht für ein Porträt. Nein, sie sitzt da und leidet und vergießt. Naja, sie weint nicht, aber wahrscheinlich im Inneren. Und führt ein ganz, ganz tristes Leben. Und das, finde ich, gelingt eben Kubrick gut. Das gelingt ihm wirklich hervorragend, dass alles so seinen ganzen, diese Bildwelt, die wir da vor uns haben, oder diese Erinnerungen, die wir nicht haben, aber die uns angetragen wurde über Romane, über andere Filme, über Gemälde, da so quasi zu entzaubern, entmystifizieren.
Ja, ja.
Das gelingt ihm ganz wunderbar. Wo der Film eben für mich komplett scheitert, ist halt die ganze Dramaturgie. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist auch die Tonalität ist schwierig, weil er hat lustige Momente, aber er ist nicht humorvoll in dem Sinn, dass man wirklich sagen kann, er hat was Satirisches. Es ist öfter immer so, dass sowas durchblitzt. Zum Beispiel, wenn hier die Pausentexttafel quasi die Erzählerstimme so abwirkt, also quasi unterbricht und sagt so Pause. Und die Erzählerstimme kommen in der Lage ist, diesen Satz zu beenden. Ich glaube auch der Erzähler den Kommentar macht, während wir eben ein Bild sehen, während wir eben Barry sehen, der in einer Grunde von Huren sitzt, leicht bekleidete Frauen oder fast unbekleidete Frauen und sie begrapscht und dann die Erzählerstimme sagt, für seine Frau bevorzugte Barry ein eher ruhiges und bescheidenes Leben und dann eben Schnitt zu der tristen Gräfe, die da sitzt und allein zu Hause mit den Kindern und das ungeliebte Stiefkind in der einen und Barrys Sohn in der anderen Hand. Ja, das ist eben ein bisschen zu wenig davon. Ich finde, das sind die schönsten Momente, aber das ist, glaube ich, auch die Momente, in denen Kubrick so ein bisschen die von ihm gewünschte Tonalität aus den Händen gleitet.
Ja, ja. Ich fand auch diesen Moment da in dem, ich weiß gar nicht, was es war, in diesem Ratskeller oder so, aber auf jeden Fall dieses Gespräch mit, ich glaube, das war doch auch Hardy Krüger an der Stelle, dieser Captain, ich glaube, der
Kapitän Potsdorf, ja.
Genau, so einen deutschen Captain, glaube ich, und das ist halt auch so Barry, der ja irgendwie wieder auf dem Weg war, ich glaube, der hat doch irgendwie desertiert und hat sich irgendwie ein Pferd geschnappt und eine falsche Uniform angezogen und ist einfach abgehauen und der Potsdorf trifft ihn dann ja und das war auch ein schöner Moment, weil über sehr eloquente Ausdrucksweise ein gewisses Misstrauen aufgebaut wurde. Also da hat sich, also das war ein guter Moment, um Barry in Aktion zu sehen mit seinem Bullshit, den er gerne verbreitet, um zu gucken, wie weit er kommen kann. Und der Potsdorf ist ihm aber immer so einen Schritt voraus. Also die Art und Weise, wie er denn nach den Papieren fragt und wie er so sicher gehen will, dass er auch die Person vor sich hat, die eben Barry Lyndon meint zu sein, nämlich eine komplett andere Person. Und wie er dann in der Szene danach in diesem Ratskeller halt enttarnt wird. So im Gespräch. Und das hat der Erzähler, glaube ich, auch irgendwie so schön, so wundervoll rund irgendwie ausgedrückt, dass er irgendwie Barry auf die Schliche gekommen sei über irgendwie die beiden wichtigsten Dinge, irgendwie, ich glaube, Komplimente und irgendwie noch was anderes. Also wunderbar, wie der Potsdorf Barry da enttarnt.
Ja.
Und auch das meine ich wieder. Das sah aus wie so ein Gemälde, aber du kriegst den Kontext dieses Gemäldes und das ist eben alles andere als der Anschein, als die Ästhetik des Bildes zuerst dir suggeriert. Nämlich diese ausgelassene und diese lockere Stimmung, in der ein ruhiger, gesetzter Barry eigentlich wieder angekommen zu sein scheint, wieder durchzukommen mit seiner Nummer und dann aber eben scheitert. So.
Hm. Hm. Ja. Da fällt mir auch ein, ich habe vorhin tatsächlich den Holländern zugeschrieben, dass sie hier Taugenichts da als für ihre Armeen rekrutieren. Das war natürlich die Preußen. Wir befinden uns ja zu dem Zeitpunkt in Deutschland, das sind glaube ich die Armeen von König Frederik oder wer war da in der Macht? Also wie gesagt, ich bin leider kein Experte für die Zeit, aber es ist der Film hüpft eben relativ viel rum in Europa hier und da und das ist eben auch erstaunlich, dass man da ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man den Film zum ersten Mal sieht und nicht knietief drin steckt in der europäischen Geschichtsschreibung dieser Zeit, kann man leicht mal Anschluss verlieren und schon sich hier und da fragen, so, ist er jetzt doch in Deutschland? Ist er schon wieder in England? Schwierig. Man kann es immer auch mal. Es ist auch gerade in der englischen Version nicht so leicht, tatsächlich den Schauspieler Nationalitäten zuzuschreiben, weil wir eben auch immer mal wieder Österreicher sehen, die dann von britischen Darstellern gespielt werden. Also Hardy Krüger ist die löbliche Ausnahme, tatsächlich mal ein Deutscher, der Deutschen spielt. Aber Patrick McGee spielt zum Beispiel diesen mutmaßlich österreichischen Spion, den Chevalier de Balibari. Die Namen sind großartig, natürlich nicht auf Kubricks Mist gewachsen, muss man sagen. Das ist jetzt Thackeray gewesen. Aber Namen, also allein schon de Balibari oder... Toll finde ich auch Reverend Runt. Das ist so ein richtiger Name für einen Schurken. Das ist und auch der Schauspieler, den sie da gecastet haben, Murray Melvin heißt der. Das ist wirklich super. Aber ja, man kann den Anschluss verlieren und ich habe mich auch schon hier und da gefragt, jetzt auch beim dritten Mal nach langer Zeit, wo sind wir eigentlich nochmal? Genau. Mm. Es ist eben auch ein Brei. Das macht es eben noch merkwürdiger, dass eben Barry diese sehr klaren Ansichten zu haben scheint über wer ist gut und wer ist böse und wem gelten seine Sympathien und wem nicht. Und die Erzählerstimme sagt einmal stellvertretend für ihn ja, dass er quasi dieses ganze militärische Gehabe ablehnt und ein Neid verspürt auf die britischen Armeen und die Franzosen sind ja noch schlimmer. Und trotzdem springt er eigentlich mit jedem ins Bett, wenn man immer sich die Chance bietet. Das ist schon ganz bemerkenswert.
Ja.
Ich tue mich wirklich schwer mit dem Film, weil ich nicht mal sagen kann eindeutig, ob ich ihn mag oder nicht.
Mhm.
Und tatsächlich so ein Film, den ich jetzt, ich bin ganz ehrlich, als ich ihn wieder gesehen habe, mir die 3 Stunden schon sehr lang vorkamen.
Mhm.
Und seitdem dieses Seherlebnis vorbei ist, das ist jetzt 2 Tage her, gefällt er mir immer besser. Vielleicht muss der noch ein bisschen reifen wieder.
Ich finde, also ich habe ihn jetzt einmal geguckt. Ich habe ihn, das ist auch schon ist ein paar Tage mehr her als bei dir. Und ich meine, wir reden jetzt ja auch drüber. Und das ist, du kennst vielleicht auch aus deinem Podcast, dass oft auch Filme mit einem Gespräch noch wachsen und dann vielleicht irgendwie auch rückblickend irgendwie nochmal besser werden. Aber für mich geht das ein bisschen in die Richtung von einem Film, den ich auch spannender finde, je mehr ich drüber rede und je mehr ich drüber nachdenke und je länger die Sichtung her ist, den ich aber auf keinen Fall hier so schnell wieder gucken will. Einfach weil es dann doch, ja, ein sehr träger, ein sehr sperriger Film ist. Und wie gesagt, ich glaube ja auch, dass das alles so sein soll. Die ganze Sperrigkeit und die ganze Trägheit und auch die ganze Schwierigkeit, auch die, wie du sagst, dieses gewisse Unverständnis, was ich auch bei der ganzen Sache hatte, weil ich auch nicht, ich kenne mich mit der Zeit auch nicht genug aus, ich kenne mich mit Europa zu der Zeit nicht genug aus und auch mit Freund- und Feindbildern und wer gegen wen in welchem Krieg und welche Nation auf welcher Seite gegen welche Seite und so. Und das, also da hilft der Film ja auch nicht großartig bei. So.
Mhm.
Aber auch das, glaube ich, ist alles ganz, ganz bewusst so. Und das macht die Also das hat meine Seherfahrung, meine erste Sichtung auch ein bisschen frustrierend.
Ja, es wirkt fast beliebig und es ist ja auch unglaublich repetitiv, muss man sagen. Also wenn dann Barry in der dritten Armee dient innerhalb von 60 Minuten, denkt man sich auch, ja gut, eigentlich völlig egal mit mittlerweile. Sind jetzt die Briten, die Franzosen, die Preußen, eigentlich mittlerweile wurscht.
Ich glaube, Barry ist es auch ziemlich egal, wie man da gerade dient.
Ja, natürlich ist es ihm egal. Und das ist aber auch... Das macht es eben auch wirklich schwer, Zugang zu finden. Es wird viel auf Ryan O'Neill rumgetreten für seine schlechte darstellerische Leistung, beziehungsweise auf Kubrick, weil er ihn anscheinend, weil er kein guter Schauspielführer ist. Ich bin mir eben nicht so sicher. Also ich glaube, der Ansatz des Films ist eben, also die Agenda, die Kubrick hier fährt, ist eine problematische. Sein Ansatz da wirklich mit der ganz nüchternen Tonalität etablierte Funktionsweisen des Kostümfilms oder des Historiendramas zu brechen. Das ist einfach eine schwierige und manchmal gelingt das eben ganz gut. Ich habe diesbezüglich kürzlich auch einen Film gesehen, der mir gut gefiel, aber ich bin auch ein großer Walt Whitman Film, das war Love and Friendship, das ist auch eine eher freie Jane Austen Adaption, der eben auch viel mit modernen Mitteln arbeitete, auch teilweise fast anachronistisch war in der Art und Weise, wie die Figuren miteinander sprechen. Also man nahm den wirklich nicht ab, dass sich das irgendwo im 19. Jahrhundert abspielt, aber und das fand ich, und ähnlich scheint The Favorite auch gepolt zu sein, habe ich mir sagen lassen. Und da funktioniert es für mich ganz gut, aber das hat eben dann immer noch sowas Leichtes, was Spielerisches, und man merkt auch, der Regisseur macht sich einen Spaß.
Bei The Favorite kann ich das definitiv bestätigen.
Ja, Erzählmuster zu brechen, aber hier ist ja tatsächlich in der Erzählung von Barry Lyndon nichts Kommentierendes, nichts, was quasi die Form bricht. Das ist einfach nur die Form, auf eine möglichst unzugängliche Art und Weise umgeschrieben, um quasi dem Publikum, das ist so meine Wahrnehmung, zu sagen, ja, so lustig war das alles nicht. Und eure Helden von damals, die waren nicht besonders spannend. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das, vor ein paar Jahren, es ist schwer, ein Gott zu sein, machte mit dem Mittelalter macht, oder was meinetwegen sogar Monty Python mit Ritter der Kokosnuss mit dem Mittelalter machen, nämlich, ja, das Mittelalter ist nicht Excalibur und König Arthur, das ist hier viel Dreck und Scheiße und Kotze, und Menschen waren arm und starben mit 23 im Schnitt an irgendeiner Krankheit, über die wir heute nur lachen können. Mhm. Und das macht hier so ein bisschen Barry Lyndon mit dem Historienfilm. Aber es ist eben nicht besonders unterhaltsam, leider. Es ist eine Geduldsprobe und
kann auch frustrieren, das Ding.
Ja. Ja, natürlich. Ich will nämlich auch gar nicht jetzt mich so über andere Menschen stellen und jetzt hier vorgeben, ich finde das ganz toll, weil ich habe irgendwann mal was über Film studiert und ich bin besser als alle, weil ich verstehe das, was der große Künstler hier sagen will. Ich glaube, es ist tatsächlich ein gescheitertes Experiment. Es ist stellenweise eine Geduldsprobe. Ich finde den Film tatsächlich hervorragend in den letzten 60 Minuten, wenn sich Bullington und Barry duellieren, ist das großartig, wenn diese Szene zwischen diesem Reverend Runt und der Mutter von Barry ist großartig, wo sie ihn quasi entlässt und er sagt, ich arbeite sogar umsonst. Nein, sie gehen. Das ist, da ist so viel Hass unter dieser dünnen Oberfläche, die da zu bröckeln beginnt. Das ist großartig. Und auch wunderbar getragen von den Schauspielern. Leo Vitali, der ja später auch viel mit Kubrick zusammengearbeitet hat, der hier Bullington spielt als Erwachsener, ist auch super. Da sehe ich auch Spuren von Alex DeLarge in Clockwork Orange. Der hat auch diesen, nicht nur sieht er Marco McDowell ein bisschen ähnlich, er hat auch diesen Wahnsinn, den Alex DeLarge hat. Dieses leicht beleidigte, das heißt leicht, dieses beleidigte Kind und ein wilder, junger, zorniger Mann, der irgendwie ausbrechen will und nicht darf, weil er in ein so ein gesellschaftliches Korsett geschnürt ist. Das ist ganz toll. Aber ja, dafür muss man sich eben durch die ersten 2 Stunden arbeiten. Und ich meine arbeiten, also ich fand es auch, es war Arbeit, leider.
Eine Sache, die ich noch erwähnen muss an dieser Stelle, erwähnen will an dieser Stelle, weil ich sonst garantiert Ärger bekomme, wenn ich das nicht tue. Denn der Film wurde auch unter anderem, ich glaube auch noch recht kurz, wenn ich das richtig gesehen habe, aber immerhin in Potsdam gedreht. Es gibt ja diese eine Einstellung, ich glaube, das soll irgendwie das Berliner Schloss sein, was es aber zu der Zeit halt nicht mehr gab. Und dann haben sie in Potsdam vor dem neuen Palais gedreht, was allerdings DDR war. Und ich habe mich da auch nicht, ich wollte mich da eigentlich auch noch mal mehr einlesen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Und ich weiß auch gar nicht, ob da so viel zu geschrieben wurde. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass Kubrick oder zumindest seine Second Unit, ich glaube nicht, dass Kubrick da selber in Potsdam stand, aber dass zumindest für seinen Film in Potsdam diese Szene, diese Einstellung gedreht werden konnte. Ich habe auch mal diese Anekdote gehört, dass wie war das noch? Also das Neue Palais ist ja auch ein altes Schloss, alter Palast, auf dem dann auch zu den Drehzeiten dann halt die entsprechende Flagge der DDR, der Sowjetunion irgendwie hing und ja. hang und schwang und die halt nicht abgenommen werden konnte, sodass dann nur gedreht werden, also nicht abgenommen werden durfte, sodass dann nur gedreht werden konnte, wenn es windstill war. Damit halt dann nicht irgendwie auf einmal in einem Kostümfilm aus dem 18. Jahrhundert die falsche Flagge weht. So. Aber es ist auf jeden Fall, also mehr als eine Anekdote kann ich dazu nicht abliefern, aber fand ich schon interessant und schon spannend, wie das irgendwie zustande gekommen ist. Da bin ich super dankbar, sollte es noch mehr dazu geben, sollte es irgendwelche, wie sagt man, Zeitdokumente oder so geben, aus der Zeit, über die Filmproduktion zu diesem Schauplatz, zu dem Drehort, würde mich natürlich sehr interessieren, aber ich weiß, dass ja durchaus der eine oder die andere Potsdam-Fan und Fanin zuhören und wenn ich das nicht erwähne, dann kriege ich nachher auf jeden Fall Ärger in den Kommentaren.
Ja. Ja. Also ich glaube, kein anderer Film, ich kenne zumindest kein anderer Film, transportiert, glaube ich, so authentisch ein echtes Gefühl dafür, wie es war, in dieser Zeit gelebt zu haben, ja. wie Barry Lyndon. Das ist schon großartig. Also wir haben die, Entschuldigung?
Ja, nee, also ich wollte auf der Welle mitschwingen und sagen, was da auch teilweise für Landschaftsmomente eingefangen werden und für Landschaften, ist wirklich toll, ist wirklich klasse.
Also, ich möchte jetzt auch gar nicht so großartig auf den technischen Leistungen, die dieser Film vollbracht hat, rumreiten, weil ich bin selber kein großer Filmtechniker, aber man muss auch gar nicht um die geringe Blendenzahl wissen und die NASA-zertifizierten Objektive, die Kubrick da zum Einsatz gebracht hat, oder wissen, was hier Push-Entwicklung ist, also quasi einen unterbelichteten Film quasi eben in der Entwicklung überzubelichten, ist jetzt sehr verkürzt gesagt. Also muss man alles gar nicht wissen, um einfach zu sehen, den Film anzusehen, dass er sich sehr, er hat eine sehr ungewöhnliche Ästhetik. Auf der Tonspur ist er relativ konventionell, er ist sehr, sehr, sehr schön ausgestattet mit Stücken von Händel und Schubert und Bach. Aber optisch ist er wirklich so wie kein anderer Film, in dem Sinn, dass er extrem, Weichzeichner möchte ich nicht sagen, aber er ist sehr weich, was das Bild betrifft. Er hat eine ganz hohe Körnigkeit. Er hat so eine, fast schon sowas, was ist Flirrendes, Flackerhaftes im Bild. Und das kommt eben dadurch, dass die meisten Szenen tatsächlich mit diesen sehr lichtstarken Stimmt. Objektiven gedreht wurden, bei ziemlich starker, das, was man normalerweise beim Dreh fast als Dunkelheit bezeichnen würde, nämlich Szenen, die in Innenräumen spielen, die zum Teil nur durch Kerzen illuminiert wurden. Es wurde im Laufe der Jahre immer mehr übertrieben und am Ende hieß es mal, habe ich irgendwo mal gelesen oder jemand sagen hören, ja, der ganze Film wurde nur bei Kerzenlicht gedreht. Das ist natürlich Quatsch. Der Film wurde auch zum Teil im Studio gedreht, aber er wurde eben auch teilweise in echten Interieurs gedreht, nicht nur im Studio irgendwo in England. Und da dann ganz bewusst nur Kerzenlicht zur Beleuchtung des Raumes eingesetzt. Und Kubrick hatte eben diese lichtstarken Objektive. Man musste aber quasi in der Entwicklung des Films da bestimmte Prozesse vollziehen, damit die eben mit so viel Licht, so viel Strahlkraft auf die Leinwand kommen, wie sie eben kam. Und es gibt ihnen diesen ganz besonderen Look, fast schon sowas Geisterhaftes, Künstliches. Das ist, ich finde das ganz toll. Also man sieht es einigen Szenen an, die hauen mich immer noch weg. Ich bin ja einfach großer Fan mittlerweile von einfach ästhetischen Werten. Ich achte immer weniger, je älter ich werde, desto weniger wird mir Plot oder so eine Dramaturgie wichtig. Also das ist, wenn ein Film nur gut aussieht und gut klingt. Und gut aussieht, tut hier Barry Lyndon auf jeden Fall.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Auf diesem Weg befinde ich mich auch. Das habe ich auch in unserem Holiday-Special festgestellt. Ja,
irgendwann wurden alle Plots erzählt. Das ist eben so die Sache.
Ja, und das halt Stimmung, ne? Also das war ein Begriff, den ich, glaube ich, ganz oft auch in meiner Top Ten irgendwie erwähnt habe, dass Stimmung immer ganz wichtig für mich geworden ist. Und das baut sich für mich halt auch immer stärker über die Inszenierung und über Ästhetik auf. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, was du gerade noch gesagt hast in unsere abschließende Diskussion. Wir wollten uns noch ein bisschen über Kubrick, zumindest Kubrick nähern. Wir sind jetzt beide nicht die Mega-Experten. Ich glaube, du kennst dich zwangsläufig ein bisschen besser aus, weil du mehr Filme kennst als ich. Aber wir hatten ja auch schon ein paar Sachen angedeutet und ein paar Sachen gesagt, vielleicht auch mit Klischees gearbeitet, aber du hast gerade eine technische Sache beschrieben, ne? Wie halt eben mit diesen objektiven Licht so eingefangen wird, dass die Beleuchtung weniger notwendig ist und dadurch eine eigene Ästhetik passiert. Da musste ich sofort wieder an dieses Klischee denken, an dieses Statement, dass Kubrick halt der Techniker ist. Und mit diesem Klischee habe ich den Film auch geguckt und natürlich finde ich dann auch entsprechende Beweise dafür, durch diese Kamerazooms und durch die Beleuchtung und die Kostüme und die Massenszenen, das sind ja alles eher so technische Aspekte. Aber wie würdest du denn Barry Lyndon vielleicht können wir uns so irgendwie Kubrick nähern, wie würdest du den, kannst du den irgendwie einordnen ins Werk, kannst du den als Kubrick-Film irgendwie wahrnehmen, wie machst du das?
Naja, Barry Lyndon ist also für mich eindeutig ein Kubrick-Film, weil so wie Barry Lyndon gedreht ist, würde ihn kein anderer Regisseur angehen nicht nur mit diesem Ehrgeiz, was Neues auszuprobieren, sondern eben auch mit dieser künstlerischen Freiheit, die er zum damaligen Zeitpunkt seiner Karriere genossen hat. Ich ziehe komische Referenzen, erst zu Christopher Nolan, jetzt ziehe ich die Referenz zu Quentin Tarantino, aber Quentin Tarantino war ja auch für Miramax so, die ein paar Jahre lang die goldene Eier legt und man hat im Grunde gesagt, der kann alles machen, wir legen dem überhaupt keine Bürden mehr auf. Also Kill Bill war, glaube ich, so sein erster Film nach dieser Phase, wo er sich dann alles erlauben konnte, wo dann mal das Studio gesagt hat, nee, okay, den stippeln wir jetzt in zwei Teile. Aber bis dahin konnte er sich eigentlich jeden Quatsch erlauben und das hat seinen Film auch nicht unbedingt gut getan immer. Und Kubrick, ja, aber eben in einer ähnlichen Position mit Barry Lyndon. Und ich finde etwas Herausragendes daraus gemacht. Ich bin ihm wirklich dankbar dafür. Ich würde übrigens mitnichten sagen, dass ich, schwierig. Ich bin kein Kubrick-Experte, das stimmt schon. Aber ich war ein sehr großer Kubrick-Fan sehr, sehr lange Zeit. Und das, glaube ich, war einfach Kubrick als Techniker. Das stimmt schon, Technik stand immer im Vordergrund. Einfach ein sehr einflussreicher Filmemacher ist, der lange, lange Zeit in jedem seiner Filme neue Techniken eingebracht hat, die eben wirklich stilprägend oder ikonisch waren für diese Kunstform des Films. Er hatte diesen langen Longtake in The Killing. Er hatte im Path of Glory da dem Kirk Douglas Film, der sehr emotional ist. Also wem da kein Pipi am Ende in den Augen steht, dem weiß ich auch nicht mehr zu helfen. Deswegen, also so viel zum Thema, Kubrick ist so ein unemotionaler Filmemacher. Ich verstehe dieses Argument wirklich nicht. Gut, Spartacus war einfach ein Kraftakt und Lolita finde ich eine nicht so wahnsinnig gelungene Literaturadaption. Aber Dr. Strangelove ist hysterisch lustig, auch filmtechnisch grandios. Du sprengt für mich ästhetisch alle Grenzen. Über 2001 muss man nicht viel reden. Clockwork Orange hatte diese Pop-Art-Ästhetik, wie sie, glaube ich, noch kein anderer Film bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie auf Celluloid gebannt hat. Auch diese aggressive, dieses konfrontative, dieses, also in einem Mainstream-Studio-Film zu sagen, wir reißen jetzt mal alles nieder, was bisher so gemacht wurde. Ich meine, es gab andere Filmemacher, ein, zwei Jahre später, Peckinpah mit Straw Dogs und zuvor mit Wild Bunch, die gesagt haben, okay, wir pushen mal dieses Medium, einfach sowas, das Thema, was ist erlaubt zu zeigen auf Film, so bis an die Grenzen. Aber Clockwork Orange hat es eben auch nochmal gemacht in einer Kunstfertigkeit, die bis dato nicht da gewesen ist. Und ich möchte jetzt kurz innehalten und sagen, das soll nicht heißen, dass ich all diese Filme ganz, ganz berauschend toll finde immer noch. Aber ich finde, man muss ihn einfach Tribut zollen oder die Ehre erweisen, in dem Sinn, dass man sagt, da hat ein Filmemacher wirklich was versucht und Kubrick war eben lange Zeit bis zum Ende seiner Karriere in der Lage, Dinge zu machen, die kein anderer konnte. Und diese Tatsache fand ich immer großartig. Also das lässt sich jetzt bis zum Ende fortsetzen. Barry Lyndon haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen. The Shining ist setzte Maßstäbe in seinem Steadicam-Einsatz. Das war einfach ein filmemachisches Handwerkzeug, was es schon zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre gab, wurde schon in Rocky und Born for Glory und so weiter eingesetzt, aber so großartig wie in The Shining nie wieder. Full Metal Jacket, einfach als Kriegsfilm, eine völlig neue Erzählform, auch durch diese Zweiteilung. Total interessante Dramaturgie, finde ich so nah am Kriegsgeschehen wie, also vor allem in der ersten Hälfte, wie es kaum besser sein könnte oder wie es diese Ausbildung porträtiert. Und Eyes Wide Shut, einfach ein Film, für den er mal damals 97, 98, als er den Film gedreht hat, zwei der weltgrößten Stars, Nicole Kidman und Tom Cruise, einfach mal so anderthalb Jahre von der Bildfläche weggekascht hat, um zu sagen, ich drehe mit euch einen Film in irgendeinem dunklen Studio da in England, in lustigen Kulissen, die so ein Fake New York darstellen sollen. Das konnte einfach damals keiner. Also 99, damals klingt schon, das heißt, hunderte Jahre her ist es nicht. Aber es ist, er war einfach jemand, der Grenzen durchbrach und einer der wenigen Filmemacher, das gibt's ja so in der Nachstudio-Ära eigentlich kaum noch, die wirklich so ihr Ding machen konnten und wo alle stramm standen, wenn Kubrick sagte, komm, mach mit, du bist dabei. Und das hat mich schon so sehr beeindruckt als junger Filmmensch. Und mittlerweile sehe ich eben auch die Defizite in seinen Filmen. Und ich sehe teilweise die Kälte und das sehr Artifizielle. Ich sehe Momente, in denen einfach Figuren oder bestimmte dramaturgische Beats nicht mehr so bei mir landen können und das mich weniger packt als früher, aber als Techniker finde ich ihn immer noch ganz großartig, ja.
Ich hatte letztes Jahr 2001 im Kino gucken können, das war die 70mm, wie sagt man, Remaster, also es war ja kein, also es war ja wirklich irgendwie original 70mm, aber irgendwie aufbereitet und ein bisschen also nicht, wie sagt man denn, was ist denn das Wort, was ich suche?
Na, eine 4K-Restauration.
Ja, genau, Restauration, das Wort habe ich gesucht. Die ja lustigerweise so von Christopher Nolan irgendwie initiiert wurde und der das ja alles so ein bisschen in die Hand genommen hat. Und ja, und da ist mir halt aufgefallen im Kino, also zum ersten Mal, weiß ich nicht, dritte, vierte, fünfte Sichtung von 2001, da habe ich den Film halt auch sehr, also da habe ich ihn ganz anders wahrgenommen, auf der großen Leinwand in dem Kino, mit diesen auch sehr, sehr kraftvollen Farben. Und da war der Film auf einmal viel wärmer, als ich ihn irgendwie zu Hause auf der Blu-ray jemals gesehen habe. Deswegen, ja, also weiß ich gar nicht so genau, wie kalt vielleicht tatsächlich der Kubrick irgendwie ist oder sein kann. Aber
Also, das ist ja wie um alle wirklich großen Filmemacher oder um viele ranken sich eben um Kubrick auch viele Mythen, die mittlerweile entzaubert wurden. Eben auch, weil seine, seine Witwe lebt, glaube ich, auch nicht mehr, Christiane Kubrick, aber eben seine Nachlassverwalter sehr sorgfältig eben mit seinem Erbe umgehen und eben auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut vermitteln konnten, dass Kubrick nicht dieser eiskalte, beinahe Soziopath ist, als sehr oft porträtiert wurde, der sich auch gerne am liebsten im Studio einschließt für 2-3 Jahre und dann wieder rauskommt mit einem neuen Film. Nein, also ich glaube schon, dass er emotional ein schwer zugänglicher Mensch ist. Man kriegt so ein bisschen Einblicke in seine Art der Schauspielerführung oder Filminszenierung in dieser kleinen Dokumentation, die seine Tochter gedreht hat, Vivian Kubrick, die auf der Shining Blu-ray und DVD enthalten ist. Mhm. Die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Da sieht man so Kubrick ein bisschen am Set und auch, wie er dann auf Shelley Duvall rumhackt und Jack Nicholson zu noch mehr Rage anfeuert. Und das ist, also da wird einem schon so ein bisschen Angst und Bange und man sieht da schon die Figur, ich glaube, die viele einfach fürchteten. Aber er ist eben auch ein großer, ja, ich glaube nicht, dass man die Filme machen kann, die er gemacht hat, ohne eine wirklich große Hingabe ans Medium und eine große Liebe. Und das finde ich dann eben auch immer so ein bisschen merkwürdig, wenn Menschen sagen, ja, da ist ein Mensch, der Jahre seines Lebens, Lebenszeit einfach, der muss ja auch irgendwann sterben und er ist ja auch dann auch gestorben und er war noch nicht mal so alt, Jahre seines Lebens in filmische Projekte steckt, die dann auch teilweise noch nicht mal realisiert werden, wie es jetzt bei AI der Fall war oder wie es bei Napoleon der Fall war. Und so jemand hat aber keine Liebe zum Film oder kann keine Liebe auf Celluloid bannen. Und jein, sage ich dann immer, weil für mich funktionieren auch nicht alle seine Filme. Ich finde auch, Lolita ist ein merkwürdig entrückter Film dafür, dass das Sujet eigentlich so persönlich ist. Und Spartacus eine gute Auftragsarbeit und Barry Lyndon, ja, wie gesagt, über weite Strecken lässt mich komplett kalt. Aber da steckt eben sehr viel Herzblut drin in der Machart. Und wenn es eigentlich erwischt, dann, ich glaube, ist das eher das, naja, nicht Versagen des Zuschauers, weil es legt so ein bisschen die Schuld in den Schoß des Zuschauers, das möchte ich nicht sagen, aber vielleicht einfach eher ein Versäumnis oder ein Bedauernis für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Ich möchte sich Kubrick in die Schuhe schieben. Wobei ich immer noch glaube, Barry Lyndon hat einfach daneben gegriffen, also zumindest für mich, aber das ist aber nur meine Meinung.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, also du hast ja auch den Vergleich schon zu Nolan gebracht und die werden ja auch gerne verglichen und Nolan ist ja auch ein großer Kubrick-Fan und das wundert mich auch nicht, dass da vielleicht viel Inspiration auch geflossen ist, aber so Nolans Filme sind halt auch eher kopflastige Filme und Kubrick vielleicht auch. Also das heißt ja aber nicht, dass die emotionslos sein müssten oder dass die halt nicht in der Lage sind, wie du sagst, mit Herz und Leidenschaft am Set ihre Kopfgeburten da zur Welt zu bringen. Aber vielleicht kommt da ja auch so ein bisschen dieses Klischee. Also das ist halt, wie gesagt, das war so meine Sichtung von 2001, den ich halt als, der ist so sperrig, aber den ich halt als so eine kopflastige Sache immer wahrgenommen habe, um dann im Kino zum ersten Mal zu spüren, wie mein Bauch gerade und mein Herz gerade hüpft bei der ganzen Sache und also wie diese Körperteile auch berührt und angesprochen werden aufgrund dieser sehr technischen und vielleicht auch sehr verkopften Bilder. Also das kann ja trotzdem funktionieren, aber es sind halt natürlich auch andere Geschichten, die da erzählt werden. Ne? Also ja, vielleicht kommen daher auch so ein bisschen diese Missverständnisse oder diese Klischees.
Ja, ich glaube 2001 ist deswegen, ich möchte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, 2001 ist technisch weniger oder mehr beeindruckend als Barry Lyndon. Er ist anders beeindruckend, aber er hat eben, also wieder meine persönliche Meinung, eben mehrere Erzähl- und Deutungsebenen. Er ist eben vielfältiger, er ist facettenreicher. Man kann ihn tatsächlich, wie du jetzt, mehrfach sehen und wahrscheinlich immer wieder eine neue Erfahrung haben und Dinge entdecken, die reizvoll sind, die einem vielleicht vorher nicht aufgefallen ist. Während Barry Lyndon eben erzählerisch eher flach ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Film, den sieht man einmal und die meisten Menschen dann nie wieder. Oder wenn sie ihn lieben, sehen sie ihn immer wieder. Aber ich glaube, es ist nicht diese Art von, ja, Blume, die sich erst im Laufe der Jahre entfaltet und man sieht plötzlich bei der achten oder zehnten Sichtung dann Facetten des Films, die man vorher nicht wahrgenommen hatte. Er ist eben relativ schlicht gestrickt. Ich bin ganz begeistert davon. Ich lese unheimlich gern über Kubrick und was zum Beispiel Georg Sisling geschrieben hat, ist super. Ich bin so ein großer Fan von ihm. Sein Kubrick-Buch ist eines meiner liebsten hier in meinem Regal. Aber ich sehe nicht ein Zettel von dem, was Sisling in dem Film sieht. Und das eben, ich glaube, nach dem, was ich so gehört habe aus meiner kleinen Blase, geht das eben vielen so. Aber ja, 2001. Dann 2001 gucken. Oder sich zum 100. Mal amüsieren bei Dr. Strangelove. Oder.
Du hast auch so schön gesagt, ich glaube auch schon hier im Podcast, aber auch im Vorgespräch, Barry Lyndon ist so ein bisschen, also zweite Reihe. Also nicht unbedingt die populärste erste Reihe bei Kubrick, sondern so ein bisschen dahinter. Über Eyes Wide Shut hast du auch schon ein bisschen was gesagt. Den wollen wir ja auch noch gucken und besprechen. Das werden wir dann bei dir drüben im Bahnhofskino machen. Aber wie kannst du den auch so einordnen? Also ich kenne Eyes Wide Shut auch überhaupt nicht. Ich habe damals dann schon ein bisschen was so über Film mitbekommen und dass das eben noch so das letzte Werk Kubricks war und wie du sagst, diese beiden großen Stars da mitspielten und so das letzte Werk des großen Meisters, so habe ich diesen Film irgendwie wahrgenommen, aber noch nicht gesehen. Wie würdest du den einordnen?
Für mich ist er ziemlich weit vorne. Ich habe den jahrelang nicht gesehen. Ich bin jetzt wirklich sehr drauf gespannt, den in ein paar Wochen wiederzusehen und mit dir dann zu besprechen, da ich nicht mehr weiß, wie meine Gefühlslage ist. Ich weiß, wie meine Gefühlslage war nach Kubricks Tod. Ich glaube, im Jahr der Fertigstellung, also als Eyes Wide Shut in die Kinos kam, dann verstarb. Ich glaube, Kubrick starb im März oder April und ich meine, der kam im Sommer oder im Herbst ins Kino. Und es hat mich sehr, sehr aufgewühlt. Und ich war wirklich in einem komplett emotional zerstörten Zustand in dem Film und dachte, meine Güte, dieser Filmemacher, der ist ja uns geraubt worden. Ich war so ein Kubrick-Fanboy zum damaligen Zeitpunkt. Der ist gut. Ich glaube aber, er macht vieles das auch, was Barry Lyndon macht. Er ist auch recht kalt. Er ist auch sehr kalkuliert. Aber er hat so einen perfiden Humor. Und ich glaube, das macht ihn doch zugänglicher. Und wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, im Vorfeld mir zu wählen, zwischen Eyes Wide Shut und Barry Lyndon, hätte ich wahrscheinlich Eyes Wide Shut angesehen. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar hier um die Seherfahrung. Und ich freue mich dann darauf, ihn auch wiederzusehen. Ja. Aber er ist halt extrem künstlich. Also da bin ich auch drauf gespannt. Also im Grunde, im totaler Ungleichheit zu Barry Lyndon, der authentisch wirkt wie kaum ein anderer Film. Mhm. Wo man wirklich das Gefühl hatte, man ist zurück ins 18. Jahrhundert gefallen, sieht eben Ice White Shut, der in New York spielt, niemals nach New York aus. Und da freue ich mich eben auch extrem drauf, zu sehen, wie das gealtert ist.
Mhm. Ja. Wie gesagt, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich bin extrem gespannt.
Deswegen möchte ich jetzt auch nichts verraten. Sonst könnte ich ja, also, nee, ich sag gar nichts.
Sehr gut, aber so einen leichten Vorgeschmack, so einen leichten Teaser fand ich ganz gut.
Ja, das ist echt der unerotischste Erotikfilm. Also konkurriert wahrscheinlich um einen Film zu dem, der kurz zuvor rauskam, nämlich Showgirls, wahrscheinlich konkurriert als mit Showgirls um den Film, der am meisten Nacktheit zeigt, bei zugleich geringster, sagen wir mal, Sinnlichkeit. Mhm. Das ist zumindest so im Mainstream-Kino. Aber ich finde beide toll. Also auch Showgirls. Das ist eben leider so.
Ja.
Oder zum Glück so.
Sehr gut. Genau, aber da machen wir dann bei gegebener Zeit, wenn wahrscheinlich dieser ganze Oscar-Kram erstmal wieder durch ist, wenn ich auch wieder irgendwie ausgeschlafen bin und ja. Machen wir aber weiter. Machen wir drüben bei dir im Bahnhofskino einen Ice White Shut.
Ja.
Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal wieder ein bisschen über Kubrick sprechen. Das bietet sich ja an.
Oh ja, gerne.
Ja, dann bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, Bahnhofskino, haben wir schon erwähnt, in allen möglichen Podcast abspielenden Geräten und Apps und Dingen, die es da gibt und auch bei im Blog unter bahnhofskino.com und bei Twitter seid ihr natürlich auch, oder bist du unter @bahnhofskino. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu pluggen? Nein.
Nö, alles gut. Ich hoffe, wer mich mag, hört mich bereits und die zwei, drei Leute, die vielleicht neu dazukommen, dem sei gesagt, also wir machen ein relativ abseitiges Filmprogramm. Ich habe kurz jetzt im Vorbeigehen gesagt, wir reden in ein paar Tagen über den zweiten Herr der Ringe-Film, aber das ist doch eher die rühmliche Ausnahme, normalerweise eher so etwas schmuddeligen Kram, auch aus der zweiten Reihe, 70er, 80er Jahre Kino, aber ja, kommt vorbei, Bahnhofskino, genau.
Genau. Und werden wir auch verlinken, findet ihr aber sowieso hoffentlich ohnehin schon in euren ganzen Podcast-Feeds und Podcast-Apps. Aber bei uns unter secondunit-podcast.de geht's auch weiter. Da findet ihr Links nicht nur zum Bahnhofskino, sondern auch zu unseren ganzen Twitter und diese Social-Media-Gelütz und Patreon und Steady. Und ihr findet aber vor allen Dingen einen Beitrag zu diesem Podcast. Und da kann man ja noch mal ein bisschen weiter diskutieren. Da könnt ihr uns gerne aufklären, wie diese kuriose Geschichte um den Dreh in Potsdam überhaupt entstanden ist und was es damit auf sich hat. Da könnt ihr sehr, sehr gerne auch noch weitere Eindrücke und weitere, wie soll man sagen, weitere Meinungen auch zu Kubrick abladen und dalassen. Also ob ihr vielleicht tatsächlich diese These vertretet, dass Kubrick eher der kältere Filmemacher ist, der Techniker, oder genau andersrum. Also lasst uns da gerne weiter austauschen, liefert da gerne weitere Informationen.
Ja, oder historische Details zum Siebenjährigen Krieg.
Zum Beispiel. Oder eben auch, was ich mir sehr gut vorstellen kann, da ja eben auch die erwähnte Kostümfrau, die gute Anne, zuhört, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen was zur Kostümierung oder zur Ausstattung vielleicht noch dagelassen wird. Also beteiligt euch, macht mit und schreibt da sehr, sehr gerne auch, was ihr wisst über den Film und was ihr denkt über den Film. Und da kann man am besten sich weiter austauschen. Dann bleibt uns beiden eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen an dieser Stelle, außer dir natürlich vielen Dank fürs Mitmachen, euch vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend in die Runde. Tschüss.
Adios.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium-Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja Bethke-Jehle, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.